Fels des Heils geöffnet mir. Wir schlagen das Lukas-Evangelium auf, das zweite Kapitel, und lesen zwei sehr, sehr bekannte Verse. In der Weihnachtsgeschichte spricht der Engel in Lukas 2, in den Versen 10 und 11. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Darf ich dir heute Morgen eine ganz persönliche Frage stellen? Wenn du dein Leben anschaust, wie möchtest du eigentlich sein? Wie möchtest du eigentlich leben? Was möchtest du, dass andere von dir wahrnehmen? Im letzten Jahr war ich bei der Arbeit und wir hatten sehr viel zu tun und es ging drunter und drüber und hier ein Problem und da ein Problem. Und dann kam ich in eine Sitzung und ich setzte mich hin, packte meinen Stapel Papier vor mich und links tat ich mein Handy hin und sagte dem Kollege: Richtig professionell. Und da habe ich darüber nachdenken müssen. Ja, so ist unsere Zeit geprägt. Da nehmen wir etwas wahr, wie jemand auftritt, und das war gar nicht so beabsichtigt. Ich hatte das nur zufällig mal dabei. In der Regel habe ich es gar nicht dabei. Denn wenn man sowas dabei hat, wird man nur angerufen. Aber die Welt nimmt da etwas wahr. So tritt jemand auf. So will jemand in Erscheinung treten. Als wir in unserem Zeitalter der Kommunikation, als das aufkam, liefen durch Stuttgart Leute mit Pseudo-Handys durch die Gegend, um etwas zu zeigen. Ich bin auf der Höhe der Zeit. Wie möchtest du sein? Wie willst du sein? Was soll dein Leben prägen? Was möchtest du anderen weitergeben, wenn sie dich wahrnehmen? Es gibt in einem Missionsbuch aus dem 19. Jahrhundert eine Geschichte, eine kurze Abhandlung über das derzeitige Missionsleben in Frankreich. Und damals gab es ein kleines Missionshaus in Paris, wo nur 4, 5 Jünglinge waren, die sich darauf vorbereiteten, Gottes Wort hinauszutragen in alle Welt. Neben diesem waren ein paar andere Gäste dabei. Und einer der Gäste beschreibt, was er da erlebt hat. Er beschreibt diese jungen Männer und sagt: Es sind Männer von christlicher Einfalt und Demut, aber begeistert für den Ruhm ihres Erlösers und von Liebe beseelt gegen den, der sie zuerst geliebt hat. Ihr Vorbild erbaut mich und ich fühle in mir ein lebhaftes Verlangen, auch die Pfade einzuschlagen, welche sie wandeln durch die Gnade Gottes. Da ist jemand Gast und er nimmt etwas wahr. Es sind Männer von christlicher Einfalt und Demut. Wenn wir unsere Zeit anschauen, so ist es eine Zeit der Vielfalt. Eine Zeit, die uns jagt und hetzt von einem zum anderen. Und in der ganzen Vielfalt scheint die Einfalt des Glaubens unterzugehen. Mag es daran liegen, dass wir im Glaubenleben nicht vorwärts kommen, weil wir die Einfalt vergessen haben und die Demut. Er nahm wahr, das sind ganz einfache Männer. Und sie hat eins erfasst. Sie möchten den Ruhm des Erlösers hinaustragen. Sie möchten, dass die Liebe zu ihrem Heiland das ist, was sie prägt und was ihr Leben bestimmt. Karl Gützlaff, der später selber Missionar in China wurde, nahm das wahr und ich sagte: Ich möchte ihren Faden folgen. Da nimmt ein Gast es wahr und sagt: So möchte ich sein. Wie möchtest du sein? Was möchtest du, dass andere an dir wahrnehmen? Wie lernen wir das? Diese Einfalt und diese Demut. Je länger du über Gottes Wort nachdenkst, desto desto mehr musst du eigentlich nur diese zwei Verse, die wir gelesen haben, begreifen. Du musst begreifen, welche Freude darin liegt, dass Jesus der Erretter ist. In diesem Satz, Jesus ist mein Erretter, und in der Freude, die darin liegt, liegt alles. Und wir könnten tagelang, monatelang immer nur über dieses eine Thema predigen, ohne alles andere zu bedenken. Denke darüber nach. Wir haben einen Erretter. In 1. Timotheus 4, Vers 10 sagt Paulus, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, dass wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher aller Menschen Retter ist, allermeist der Gläubigen. Wir haben unsere Hoffnung darauf gesetzt. Wir haben unser ganzes Fundament auf diese eine Wahrheit gebaut. Jesus ist mein Erretter. Warum liegt in dieser Wahrheit der ganze Kern? Alles zusammengefasst, was wir brauchen. Weil es die Lösung alles dessen ist, was wir an Not haben. Und es sind zwei Wahrheiten, die uns wie Münzen von zwei Seiten immer wieder vor Augen sein müssen. Wir müssen unsere Not sehen und wir müssen das Heil sehen. Wir müssen den Heiland sehen. Wenn du diese Münze drehst und wendest und immer wieder betrachtest, brauchst du keine andere Münze. Du brauchst nach keinem anderen Schatz suchen. Aber du musst diese Münze drehen und wenden und begreifen. Und dieses wollen wir heute Morgen etwas tun. Wir wollen begreifen, was es heißt, dass wir Sünder sind. Wir wollen zweitens sehen, was es heißt, dass wir Sünder sind, auch noch als Gläubige. Und wir wollen drittens sehen, was es heißt, dass wir einen Fels des Heils haben, dass wir einen Erlöser haben. Weißt du, dass du Sünder bist? Wie viele Gläubige sagen, ich weiß es. Aber wie viel Not in unserem Leben entsteht, dass wir dieser Tatsache nicht recht ins Auge sehen? Ich bin ein Sünder, aber die Tiefe dessen, was es heißt, Sünder zu sein, wird zusehends selbst von Gläubigen nicht mehr erfasst. Von dem verdorbensten Menschen bis zu dem moralisch anständigsten Menschen zählt diese eine Tatsache, er ist ein Sünder. Jeder von Adam an hat dieses Gleichen, den gleichen Stempel drauf, Sünder. In Römer 3 heißt es, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig. Keiner fragt nach Gott, alle sind abgewichen. Und doch ist es so, dass der Mensch dieser Wahrheit nicht ins Auge sehen will. Er will einen Unterschied machen. Er möchte gerne sich irgendwie abheben und sagen, ja, ich bin Sünder, aber irgendwie bin ich doch ein bisschen anders als die anderen Sünder. Als der Pharisäer mit dem Sünder im Tempel ging, was machte der Pharisäer? Er erkannte an, dass er Sünder ist. Kein Pharisäer hätte in Frage gestellt, dass er Sünder ist. Aber er sagte, ich bin doch etwas anders als jener Sünder, der da auch ist. Ich bin doch da etwas unterschiedlich. Jesus sagt dieses Gleichnis aus einem einfachen Grund. Er erzählt dieses Gleichnis vom Sünder und Pharisäer, weil es Menschen gab, die sich selbst vermaßen, dass sie fromm wären. Der Mensch zieht die Sünde so in sich auf, dass er sich sogar der Illusion hingibt, ich bin anders als die anderen. Ich vermesse mich, dass ich fromm bin. Alles Übel fängt bei uns an, wenn wir glauben, einen Unterschied machen zu dürfen. Aber ich bin nicht so. Du sagst, ich kenne Sünde und schaust auf den anderen und sagst, ganz im Geheimlichen, aber so bin ich nicht. Du bist vielleicht in einer Gemeinde groß geworden, hattest das Vorrecht, in einer christlichen Familie Gottes Wort zu hören. Du hattest das Vorrecht, von vielem bewahrt zu werden, aber dann hast du dieses Vorrecht missbraucht. Du hast einen Unterschied gemacht. Du hast die Gebote Gottes benutzt, um dich von anderen abzugrenzen. Und sagst, ich habe, aber ich bin nicht so wie der andere. Im 18. Jahrhundert lebte ein Prediger in Schottland namens John Brown, einer der meistgelesensten Bibellehrer seines Zeitalters. Er schrieb als 19-Jähriger einen Traktat. Es heißt Reflections of a Soul Shut Up to Faith. Betrachtung einer Seele, die verschlossen ist im Glauben oder eingeschlossen ist im Glauben. Und da sagt er, durch eine christliche Erziehung hatte Gott mich von mehr offensichtlichen Übertretungen verschlossen. Fluchen, Schwören, Unanständigkeit oder Lüsternheit, Trunkenheit und Vernachlässigung des Glaubens. Aber oh, mit welcher Ernsthaftigkeit schwelgte ich mich in Sünden, die nicht weniger kriminell waren, auch nicht weniger offensichtlich, wenn auch weniger offensichtlich skandalös waren. Das Suchen der Gerechtigkeit, wie sie war durch die Werke des Gesetzes, wenn das Gewissen mich rügte für die Vernachlässigung irgendeiner früheren Pflicht, wie oft habe ich sie verdoppelt oder verdreifacht, um meine Schuld zu bezahlen. Doch umsonst. Aber Dank sei Gott, er kam bei mir vorbei und schaute auf mich und sagte mir, lebe, willens in ungewöhnlicher Weise die allmächtige Gnade auszustrecken, umfasste er mich. Vor mir, hinter mir und an jeder Seite, ich hörte, ich sah und ich fühlte. Nicht Cherubim mit flammenden Schwertern, sondern Rufe, Seile der ewigen Liebe. Gott hat mich bewahrt, sagt er. Und dann sagt er wirklich, es gibt eine kriminelle Energie, die dazu führte, dass ich in ganz anderen Sünden schwelgte. In den Sünden der Gesetzlichkeit. Sich seine eigene Gerechtigkeit aufzubauen und zu meinen, damit kann ich meine Schuld bezahlen. Schauen wir das hier genau an, was er hier sagt. Er sagt, ich habe dann die Forderung des Gesetzes verdreifacht, vervierfacht, verdoppelt, nur um vor Gott bestehen zu können. Und er sieht sich nicht als weniger schuldig, als der in offensichtlicher Sünde gefallen ist. Sagte nicht so offensichtlich skandalös, aber doch in der gleichen Konsequenz von der gleichen Sünde geprägt. Ich habe Segnung erfahren, aber die Segnungen haben mich nicht besser gemacht. Wir müssen begreifen, was Sünde ist. Wenn in einem Erdbeben ein Haus vollkommen zerstört wird und daneben steht ein Haus, das nur noch bruchfällig ist, auch nicht mehr bewohnt werden kann, worin ist der große Unterschied zu sehen? Nach außen sieht es vielleicht noch heile aus, aber in sich ist es genauso zerrüttet wie die Ruine, die daneben steht. Sünde hat jeden Menschen verdorben. Wie bei einem Chemieunfall, es ist alles verseucht. Was ist denn bei allen gleich? Was unterscheidet einen Menschen, der in einer christlichen Umgebung aufwächst, nicht von einem Heiden, der nie etwas gehört hat? Es hat sich eine Veränderung unseres Wesens durch die Sünde ergeben und es hat sich zweitens eine Veränderung unserer Fähigkeiten und Möglichkeiten durch die Sünde ergeben. Es hat sich unsere Natur verändert, dadurch, dass wir die Sünde in unser Leben aufgenommen haben. Als Adam Ja sagte zur Versuchung, als die Sünde in diese Welt kam, hat sich der Mensch gewandelt. Man kann es vielleicht aus der Chemie-Sicht verdeutlichen. Wir erleben es, wenn zwei Stoffe zusammenkommen, wie sich die Zusammensetzung ändert und damit die Eigenschaften ändern. So wie wir es kennen, dass es die Eigenschaften gibt, dass Wasser anzieht, etwas anzieht oder abzieht. Dass es einen Stoff gibt, bei dem perlt das Wasser ab und es gibt einen Stoff, der saugt das Wasser nur in sich auf. Als Adam ohne Sünde war, da saugte er die Gemeinschaft mit Gott in sich auf. Und es war ihm eine Lust und eine Freude, mit Gott im Garten zu wandeln. Als die Sünde in sein Leben kam, veränderte sich sein Wesen. Als Gott kam, verkroch er sich. Mit einem Mal hat sich diese Natur gewandelt. Von jemand, der zu Gott hinlief, lief er von Gott weg. Jeder Mensch ist so verwandelt worden. Jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, hat mit einem Mal dieses von Gott weglaufen. Es ist aber auch eine Veränderung unserer Fähigkeiten und Möglichkeiten durch die Sünde vollzogen worden. Du kannst zwar sündigen, aber du kannst nicht von deinen Sünden aus dir heraus loskommen. Es gibt keine Gerechtigkeit in uns, keine Gerechtigkeit auf dieser Welt und kein Gesetz, das dich retten kann. Schauen wir uns einmal das Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben, an. Was sagt Top Lady? Ich übersetze die Strophen etwas nach dem englischen Originaltext. Da heißt es in der deutschen Fassung: Denn was dein Gesetze spricht, kann mein Werk genügen nicht. Mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen viel, tilgt das doch nicht meine Schuld, Herr, hilf mir nur deine Huld. Das Englische ist noch etwas deutlicher. Nicht die Arbeit meiner Hände kann den Anspruch des Gesetzes erfüllen. Mag mein Eifer keine Unterbrechung kennen, mögen meine Tränen immer fließen. Alles gegeben für Sünden kann nicht sühnen. Du musst retten und du alleine. Top Lady beschreibt hier die Unmöglichkeit, sich eine eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Nichts kann ich mit meiner Händearbeit erreichen. Ich mag mich anstrengen. Ich mag von morgens bis abends schuften und schuften und schuften. Und am Ende steht doch die Erkenntnis, ich habe es nicht geschafft. Schau dir all die Heiligen an, die das versucht haben. Die sich mit aller Konsequenz, wie Luther, gegeißelt und immer ernsthafter versuchten, sich eine Gerechtigkeit aufzurichten. Er sagt, du magst Eifer haben, ohne Ende, zu Gott zu kommen. Und du schaffst es nicht aus dir heraus. Deine Tränen mögen fließen, ohne Ende. Auch das wird dich nicht retten. Er sagt, alles, was du geben kannst, wird doch nicht deine Sünden sühnen. Deine Sünden können nicht aufgehoben werden durch dein Tun. Und dann sagt er dieses wunderbare Wort, du musst retten, du alleine. Er geht in der nächsten Strophe sogar noch ein Stück weiter, um die ganze Konsequenz der Sünde zu beschreiben. In dieser Strophe, da ich denn nichts bringen kann, schmieg ich an dein Kreuz mich an. Da heißt es im Originaltext, nichts in meinen Händen bringe ich. Einfach klammere ich mich an deinem Kreuz. Nackt komme ich zu dir für Kleidung. Verschmutzt fliehe ich zur Quelle. Wasche mich, Heiland, oder ich sterbe. Deine Fähigkeit, wenn du zu Jesus kommst, ist, nichts in meinen Händen bringe ich. Wer immer mit vollen Händen kommt, wird doch nicht das Heil bekommen. Und doch, wie viele versuchen nicht mit leeren Händen zu Jesus zu kommen, sondern mit vollem Herz. Da gibt es jemand, der trägt sein Herz zu Jesus vor sich her und trägt es zu Jesus, wie man früher die Prozession hatte vor den Königen, wenn sie ihre Vasallen den Tribut abliefern mussten, und dann kam eine Karawane und jeder brachte so seine Geschenke beim König vorbei. So bringen viele ihr Herz vorbei. Aber ist es etwas, worauf wir stolz sein können? Ist es etwas, wo wir sagen können, hier ist ein Schatz, der so wertvoll ist? Gewiss, keiner ist gläubig, dessen Herz nicht beim Herrn ist. Aber was bringst du da? Du bringst das zu ihm, was die Quelle dessen ist, was es im ersten Buch Mose heißt, das Sinnen und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Du bringst ihm die Quelle des Bösen, aus dem heraus unendlich viel Böses herausquillt. Du kannst es bei deinen Kindern sehen. Du brauchst ihnen nichts Böses lernen. Sie haben es in ihrem Herzen schon drin. Kannst du stolz darauf sein, wenn du ihm sowas Verdrecktes, sowas Kaputtes bringst? Ich habe nichts in meinen Händen, was ich ihm bringen kann. Wie viele bringen ihre Gaben? Sie kommen nicht mit leeren Händen, sondern sagen, Herr, habe ich nicht in deinem Namen geweissagt, dieses und jenes gemacht und getan? Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Sie meinten, hier sind meine Gaben und die bringe ich zu Jesus und das habe ich vorzuweisen. Toplady sagt dann, nackt komme ich zu dir. Denk über dieses Wort nach. Adam und Eva flochten sich aus Feigenblättern ein provisorisches Kleid. In dem Moment, wo sie sündigten, versuchten sie sich selbst zu bekleiden und es scheiterte kläglich. Wenn ich zu Jesus komme, dann komme ich nicht als jemand, der unendlich viel vorzuweisen hat, tolle Kleider, die Leute machen, sondern ich komme bloß. Ich habe nichts, was ich bringe. All meine Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid. Warum es heute so wenig Einfalt des Glaubens in der Gemeinde Jesu gibt, hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass wir unsere eigenen Kleider uns flechten. Wie viel kommen mit den Kleidern der Bildung in die Gemeinde Jesu? Da zählen Professorenröcke und in den angelsächsischen Ländern ist es ja noch viel stärker. Wer immer gebildet ist und eine Prüfung macht, kriegt ja so ein richtig schönen Talar und einen Hut auf, mit dem er erscheinen kann. Das sind die Hüte der Bildung, des Wissens, der Überlegenheit gegenüber anderen. Und damit kommt man und meint, bestehen zu kennen. Jeder, der zu Jesus kommt und nicht seine Bildung hinter sich lässt, sein Wissen hinter sich lässt, wird nicht dahin kommen, wo er hinkommen möchte, zum Heiland. Nicht, dass wir Bildung verachten. Nicht, dass wir Lernen verachten. Nicht, dass wir Theologie verachten. Aber es ist ein Unterschied, ob ein Mensch nackt zu Jesus kommt oder mit stolz geschwellter Brust über seine großen Titel, die er vor sich hertragen kann. Es war der große Princetoner Theologe in Nordamerika des 19. Jahrhunderts, der Deutschland besuchte und erzählte, was ihn bei seiner theologischen Ausbildung am meisten geprägt hatte. Und es machte auf die deutschen Gläubigen damals einen großen Eindruck. Er beschrieb, wie da junge Männer Gottes Wort studierten. Und er sagte, da gab es eine Zeit, da waren sie von der Macht Gottes so überwältigt, dass sie auf ihren Knien lagen. Da war kein Bildungsstolz, was ich alles weiß, sondern war der Wunsch da, den Herrn zu begegnen. Nackt komme ich zu dir. Die Sünde hat mich vollkommen nackt gemacht, sodass ich kann nichts zum Herrn bringen. Ich kann ihm nichts vorweisen. Andere nehmen ihre Taufkleider und meinen damit vom Herrn zu bestehen und meinen, das würde das Problem lösen. Ich weiß nicht, was du über die Taufe denkst, aber ich habe meine Auffassung. Aber wenn immer ein Mensch die Taufe missbraucht, um zu meinen, damit könnte er vor Gott bestehen, wird nicht bestehen. Andere haben Kleider der Tradition und sie kommen nicht nackt zum Herrn. Sie schleppen so viel aus vergangener Zeiten mit sich und kommen doch nicht beim Herrn an. Und das Dritte, was Toplady sagt, um zu zeigen, was er unter Sünde versteht. Er beschreibt sich nicht nur als jemand, der nackt und bloß ist, der nichts in seinen Händen hat. Er beschreibt sich auch als jemand, der total verschmutzt ist. Verschmutzt fliehe ich zu dir. Mit Dreck beworfen, dreckig von vorne bis hinten. Nichts konnte das abwaschen, was Jesus abwaschen kann. Das ist Sünde. Das ist, was du auf dieser einen Medaille, Seite einer Münze betrachten musst. Du musst aber noch ein zweites betrachten, nämlich, dass es auch noch Einfluss hat auf dein Leben als Gläubiger. Es ist nicht so, dass du sagst, na, wenn ich dann im vollen Besitz meiner geistlichen Kräfte bin, dann blicke ich nur noch zurück. Dann blicke ich so zurück, als wenn es etwas ist, was nur noch vergangen war. Am Ende seines Lebens sagte Paulus, ich bin der vornehmste Sünder. Nicht ich war der vornehmste Sünder und dann habe ich mich bekehrt und jetzt bin ich so geistlich, dass mich das nicht mehr tangiert. Das, was die Schrift über jeden Sünder beschreibt, ist etwas, was in dir noch steckt und dich nicht verwundern soll. Die Macht ist gebrochen durch die Macht Jesu. Aber es sind Reste dieser Sünde, die genauso wirkt, genauso abweisend ist, wie sie in jedem Menschen ist und ihre Wirkung tut. Es gibt in uns Sünde, die wirkt. Es gibt keinen Tag in deinem Leben, wo die Sünde nicht rumort. Und keine Technik, kein Programm und keine Therapie kann dir das nehmen, dass in dir ein Kampf tobt, dem du dich zu stellen hast. Da fällt dir plötzlich Bibellesen schwer und du wunderst dich. Da fällt es dir vielleicht plötzlich schwer zu beten und dir befällt eine große Unlust. Mit einmal ist vielleicht dir auch die Gemeinschaft nicht mehr so wichtig. Es gibt in uns Sünde, die wirkt. Und diese Sünde wirkt wie in der Welt auch. Sie betrügt. Und sie betrügt auch die Gläubigen. Wer viele Probleme, die Gläubige haben, analysiert, wird erschreckt sein, wie häufig es sich auf diese eine Tatsache zurückzuführen lässt, dass es nicht diese und jene große Probleme sind, die ihr Leben so schwierig macht, sondern die mangelnde Erkenntnis ihrer Sünde. Dass vieles viel einfacher anzugehen wäre, wenn sie begreifen würden, hier liegt Betrug der Sünde vor. Aber sie sind dafür sogar blind. Sie sind voller Selbstgerechtigkeit und fangen genauso an, wie manche, die versuchen, zum Glauben zu kommen, sich eine eigene Gerechtigkeit aufzubauen, ein eigenes Weltbild zusammenzuzimmern und alles zu erklären, warum es so und so ist. Wenn wir diese Seite sehen, dann lasst uns nun die zweite Seite betrachten, die unendlich kostbarer ist als die Sünde. Der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Der Engel blickt auf das Kind, das geboren wird, und sagt, ich verkündige euch große Freude. Wer diese Lieder, die in früheren Zeiten die Gläubigen so durchgetragen haben, anschaut, wird eins feststellen, dass unterschwellig dieser Ton der Freude da ist. Eine manchmal stille und verhaltene, aber doch etwas, wo man sagt, da schwingt etwas mit, wo jemand Freude zum Ausdruck bringt. Wenn man das versucht, mal deutlich zu machen, was es eigentlich ist, Freude zu haben, warum ist das so, dass da so viel Freude ist? Es gibt ein Buch von Donald Guthrie, einem Puritaner aus dem 17. Jahrhundert. Er sagte, die Botschaft ist eine Freudenbotschaft. Während das Gesetz in uns nur Stirnrunzeln und tiefe Falten auf unserer Stirn hervorrufen kann, weil es uns droht, wird die Gnade diese Stirnrunzeln durch ihre Wärme und Barmherzigkeit wegnehmen. Weil das Evangelium uns davon erzählt, was Gott mit uns machen möchte. Was Gott mit uns tut. Wenn wir das begreifen, dann begreifen wir, was es heißt, ein Fels des Heils zu haben. Das ist ein Ausdruck, den wir im Alten Testament sehen. Und es ist nicht ganz korrekt übersetzt. Toplady redet vom Fels der Zeiten. Und dann sagt er, cleft for me, gespalten für mich. Hals, Fels des Halses ist ein wunderbarer Ausdruck, aber mir gefällt auch der Ausdruck Fels der Zeiten. Wenn du dir anschaust, dass wir eine Freude, ein Fundament haben, das wir als Fels der Zeiten bezeichnen können. Lass einmal vor deinem geistigen Auge die Geschichte dieser Welt Revue passieren. Wie die Völker kommen und gehen. Wie Weltreiche entstehen und wieder vernichtet werden. Wie Menschen glauben, Macht zu haben und morgen stürzen. Wie Menschen versuchen, Freude zu erhaschen und im Elend enden. Wie keiner sich darauf verlassen kann, dass etwas beständig ist, dass etwas bleibt. Dass alles eigentlich geprägt ist von diesem Auf und Ab, wie bei einem Meer, das hin und her, wo die Wellen vorwärts und rückwärts gehen, wo es auf und ab geht. Und in all dieser Unruhe der Mensch irgendwo auch nicht mehr zur Ruhe kommt, weil er wird genauso getrieben wie auf einer Meereswoge, wie eine Nussschale, die hin und her schwappt. Und er ist nicht sicher, dass im nächsten Moment nicht nur eine Welle kommt, die nun hin und her schwappt, sondern so überschwappt, dass das Boot sinkt. Was hat der Mensch? Der Mensch hat die Sünde, die Vergänglichkeit. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Und trotzdem glauben wir, in dieser Welt alles zu erhaschen und darin glücklich zu sein, was wir bekommen. Im letzten Jahr bekam ich eine Einladung einer großen Computerfirma, einen Vortrag zu halten in Stockholm. Es war kurz vor Pfingsten, flog dahin. Ungefähr 100 Leute aus aller Welt von dieser großen Computerfirma eingeladen, um Vorträge zu halten oder zu hören. Und sie hatten alles aufgefahren, was die Welt bieten kann. Da waren 3 Minister aus den skandinavischen Ländern. Die Schlüsselrede hielt der ehemalige Generalsekretär der UN, Boutros-Ghali. Abends ging man essen. Man ging nicht irgendwo essen. Nein, man ging in das Rathaus von Stockholm essen. Man bekam nicht irgendein Essen. Nein, man bekam das Essen, das die Nobelpreisträger im Jahre 2002 bekommen hatten. Es wurde nicht irgendeine Musik gespielt. Es wurde die Musik genau gespielt, die im Jahre 2002 bei der Nobelpreisverleihung gespielt wurde. Es war nicht irgendein Saal, sondern es war der schmuckeste Saal Stockholms. Man wurde empfangen mit Trompeten, einer Blaskapelle, ging dann hoch in diesen Saal, wo, ich weiß nicht, ich glaube 1 Million Teile, Mosaikteilchen, kunstvoll zusammen waren, die meisten aus Gold. Und wenn man sich das anschaut, wie da eine Firma diese Welt inszeniert, um ihre Kunden zu binden. Sie fährt alles auf. Da werden Fotos gemacht und man erscheint mit irgendeinem Hohen der Welt. Aber was ist das? Es ist etwas, was vergeht. Ein Mann sagte in einem Krankenhaus, als man Hautkrebs bei ihm entdeckt hatte, und er hatte sein Leben nur mit der Arbeit zugebracht. Und er sagte, erzählt den draußen, dass es mehr gibt. Wir bauen eine Illusion auf und es fasziniert und soll faszinieren, es soll verzaubern. Was haben wir dafür? Wir haben nicht die Illusion, wir haben die Realität. Diese Illusion wird vergehen. Du kannst einen Weg einschlagen, wo du so fasziniert bist von dem, was die Welt dir bietet. Wo sie dich umfängt und umgarnt. Und dich voller Begeisterung gehst du diesen Weg. Aber denke daran, es ist eine Welle, auf der du schwimmst und die Welle kann dich morgen wegtreiben und untergehen lassen. Es ist kein Fels. Der Fels des Heils, von dem der Herr in seinem Wort redet, ist Jesus Christus. Und du kannst es begreifen, wenn du ihn begreifst in seiner Erniedrigung und in seiner Erhöhung. Was veranlasst einen Engel, sich zu freuen? Zu sagen, große Freude. Weil er sieht, wer dort liegt und warum er dort liegt. Er liegt dort nicht wegen der Engel. Er liegt dort wegen uns Menschen. Paulus sagt, dass Jesus Christus Knechtsgestalt angenommen hat und sich erniedrigt hat um unsretwillen. Überkommt dich noch Freude, wenn du darüber nachdenkst, dass dein Herr hier auf dieser Erde war um deinetwillen? Erfüllt dich das mit Freude? Da liegt ein Kind, das man hochheben kann. Und es ist nicht irgendein Kind, sondern es ist dort Gottheit und Menschheit, wie es in einem Lied heißt, vereint. Da liegt ein Baby und es ist doch der Schöpfer der Welt. Da liegt ein Baby und als dieses Kind erwachsen ist, kann es von sich sagen, ehe Abraham war, war ich. Da liegt ein Baby und doch ist alles durch ihn und zu ihm hin gemacht. Was für eine große Freude, den Schöpfer zu sehen mit dem einen und erklärten Zweck und Ziel, zu sterben. Den Tod zu erleiden, der, der das Leben ist, für mich. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Da liegt ein gegebenes Kind. Da liegt das Kind, das der Vater von sich gegeben hat, um die Werke des Vaters zu erfüllen. Um das, womit du selber nicht fertig wirst. Wo du nur nackt und bloß sagen kannst, ich schaffe es nicht. Ich werde damit nicht klar kommen. Er erwirkt für dich das Heil. Wie viel Freude wird im Neuen Testament zum Ausdruck gebracht, dass wir das Lamm haben, das für uns geschlachtet ward. Das Lamm, das für uns geschlachtet ward. Große Freude. Da hat Gott einen Fels geschaffen, auf dem du einen sicheren Halt finden kannst, was dir deine eigene Gerechtigkeit nicht bewirken kann. Darauf kannst du stehen. Wenn du auf Jesus stehst, dann hast du das Problem der Sünde gelöst. Wenn du auf diesen Felsen stehst, dann musst du dich nicht auf irgendetwas anderes mehr verlassen, als könnte es dir den Halt und die Ruhe in deinem Leben bringen. Schau auf seine Erniedrigung, wie er das Heil gewirkt hat, und du wirst auf den Fels des Heils schauen, auf den Fels in den Zeiten, der sich nicht wandelt. Eine Quelle der Freude. Lass uns zurückkommen zu diesen jungen Männern. Erfüllt von der Liebe zu dem, der sie zuerst geliebt hat. Es ist das eine, dass wir unsere Sünde begreifen. Und es ist das andere, dass wir von der Freude erfüllt werden, wenn wir auf Jesus schauen und sagen, hier ist der, der damit fertig geworden ist. Aber wir dürfen auch auf ein zweites schauen. Wir dürfen auf Jesus nicht nur in der Niedrigkeit schauen, wie er Mensch geworden ist, wie er Verachtung, Spott, Schande und Not erlitten hat und gehorsam wurde bis zum Tode am Kreuz. Wir dürfen auch auf den schauen, der erhöht ist, den Gott erhoben hat. Gott hat Jesus erniedrigen lassen. Er nahm Knechtsgestalt an und Gott hat ihn erhöht. Er hat das Heil geschaffen in Niedrigkeit und er verwirklicht das Heil in Hoheit. Jesus ist nicht ein König, der gekommen ist und gegangen ist und man hat von ihm nichts mehr gehört. Sondern die Schrift sagt, Jesus ist der, der regiert, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Dem, vor dem sich jeder beugen muss und jeder beugen wird. Ein Fels des Heils. Verlässt du dich auf die Macht dieser Welt? Verlässt du dich auf das, was die Welt dir vorzaubern kann und es sieht so echt und realistisch aus? Oder verlässt du dich auf die Freude, die darin liegt, dass ich sage, hier liegt alle Macht im Himmel und auf Erden konzentriert vor mir? Und wenn ich mich darauf verlasse, darauf verlasse, dann kann mich nichts erschüttern. Dann kann nichts kommen. Da komme, was da will und komme, was da mag. Hier ist ein Fundament, das mir keiner rauben kann. Das ist große Freude, wenn wir auf Jesus sehen. Auf den, der so voller Macht ist, den der Vater mit Ehre gekrönt hat und erhoben hat. Lasst mich viertens zum Abschluss ein paar praktische Anwendungen bringen aus dem, was Gottes Wort uns sagt. Jesus ist das Fundament, er ist der Fels, das alleine trägt und sonst nichts. Wie kann ich in einer bösen Welt bestehen? Wie kann ich bestehen, ohne unterzugehen? Wie viele Gläubige stellen sich die Frage? Und sie versuchen, sich zu schützen. Und es ist interessant zu sehen, womit wir uns schützen. Die einen suchen ihr Heil in dem Studium der Irrlehren. Je mehr Irrlehren ich studiere, desto sicherer weiß ich, was für mich und für meine Kinder und für meine Gemeinde gut ist. Nun, du wirst nicht nachkommen, all die Älteren zu studieren, die tagtäglich neu entstehen. Und irgendwann wird es müßig sein. Und es wird dich nicht schützen. Und wie viele, die sich schützen wollten, sind dann an anderer Stelle gefallen. Andere suchen in diesem und jenem halt. Sie nennen sich gläubig. Aber man sieht nichts davon, dass Jesus sie trägt. Sie wollen von anderen Sachen getragen werden. Jesus ist das Fundament, das trägt. Rock of Ages. Er ist der Fels in den Zeiten. Wenn du die Einfalt des Glaubens lernen möchtest, dann lerne, deine Füße auf Jesus zu stellen. Wart ihr schon mal auf einem schwankenden Boden? Ich bin in der Nähe eines Moores groß geworden und meine Eltern hatten manchmal Angst und Bange, weil es noch nicht entwässert war. Und wenn man durchs Moor ging und es war feucht, da konnte man irgendwann, war man froh, wenn man wieder auf einem festen Fundament war, auf einem festen Boden. Es war schwankend so. Und irgendwann wurde es einem ganz mulmig und sagt, wie tief sink ich und wo komme ich hin? Tu deine Füße auf Jesus stellen und sag, hier ist mein Fundament. Das ist, was mich trägt. Es mögen Stürme pfeifen, es mag um uns alles versinken. Dieser Fels wird nicht in den Zeiten untergehen. Zweitens, Jesus ist der Ort, wo wir zur Ruhe kommen. Jesus ist der Ort, wo wir zur Ruhe kommen. Die große Freude, die der Engel zum Ausdruck gebracht hat, ist, dass der Mensch einen Zielpunkt hat, wo er sich hinfliehen kann. Die Rastlosigkeit unserer Zeit ist erschreckend. Und die Übernahme dieser Rastlosigkeit im Leben vieler Gläubiger ist noch erschreckender. Wir können gar nicht mehr anders, als den gleichen Takt der Welt mitzumachen. Und wir müssen alles mitmachen, vielleicht ein bisschen frömer, aber zur Ruhe kommen. Stille werden vor Gott. Wann bist du das letzte Mal stille geworden vor deinem Herrn? Wann hast du dich das letzte Mal zur Ruhe begeben in Jesus Christus? Dieses Springen bald hierhin, bald dorthin. Haben wir das nötig, wenn wir diesen Felsen haben? Haben wir es nötig, wenn wir auf Jesus schauen können? Du darfst auf deinen Erlöser schauen und dann brauchst du vieles gar nicht mehr. Du darfst auf den schauen, der mit jeder deiner Sünden fertig geworden ist. Unruhig bleibt das Herz, bis es ruht in dir, sagt Augustin. Ein Felsen, wo du stehst und zur Ruhe kommen kannst. Du musst nicht dauernd weglaufen. weder vor dir noch vor anderen, sondern in Jesus liegt die Freude, die dir Ruhe gibt. Drittens, Jesus ist der Schutz in meiner Not. Wenn wir von einem Erretter reden, wovon reden wir? Von jemandem, der mich errettet, natürlich. Aber was bedeutet das? Nun, jemand, der mich aus der Not herausholt. Wenn der Engel sagt, euch ist heute der Heiland geboren, euch ist heute der Erretter geboren, dann sagt er, da ist der, der errettet. Das heißt, Jesus ist mein Schutz in der Not, in aller Not. Rock of Ages cleft for me. Gespalten für mich, das ist ja scheinbar der Widerspruch in diesem Bild. Da gibt es einen Felsen, den bewegt nichts in der ganzen Zeit und Ewigkeit. Und doch scheint er sich für mich zu öffnen. Gleichsam eine Felskluft, die mir Schutz bietet. Wie Menschen sich in Gebirgen häufig Schutz gesucht haben in Gefahren bei Unwettern und sie haben irgendeine Höhle gesucht, irgendeine Felskluft, wo sie sich verstecken konnten. John Brown, von dem ich in der Predigt schon erzählte, in Schottland, schreibt in seiner Autobiografie Folgendes. Mein Vater starb, als ich ungefähr 11 Jahre war. Und meine Mutter starb kurz darauf. Wie würden wir eine solche Lebensgeschichte heute mit all der Psychologie und all den Therapien beschreiben? Was hat der arme Junge durchgemacht? Kein Vater, keine Mutter, kein Zuhause, schutzlos. Und dann schreibt er folgenden Satz weiter. So blieb ich als armer Waise übrig, der nahezu nichts hatte, außer sich auf die Vorsehung Gottes zu verlassen. Man kann herzlich diesen Jungen Erbarmen haben, der mit 11 Jahren Vater und Mutter verliert. Der als reifer Mann aber schreiben konnte, ich konnte mich auf die Vorsehung, auf das, was Gott mit mir vorhatte, verlassen. Gibt es etwas anderes als Dankbarkeit, als Freude darüber, dass wir einen Erretter haben? Euch ist der Heiland geboren. Glaubst du in deinem Leben daran, dass Jesus dein Schutz ist? Dein Schutz in der Not, der dich umschließt wie ein Fels. Und der Sturm, du hörst ihn nur von Ferne, aber du nimmst es wahr, dass da ein Sturm ist, aber du weißt, ich bin geschützt. Unser Vater im Himmel hat seinen Sohn geschickt, damit er mit dir auch zum Ziele kommt. Wie viel Undankbarkeit, wie viel Zweifel. Ja, manchmal möchte man sagen, nimmt man ja in den Gesichtern mancher Gläubigen fast schon Bitterkeit wahr über die Wege, die sie gehen oder gehen müssen. Warum ist es so wenig, dass wir Jesus zu unserem Schutz machen? Warum glauben wir, mit unseren eigenen Hütten besser in dieser Welt bestehen zu können? Manchmal scheint es so zu sein, wir gehen irgendwo raus, schlagen Zelt auf und meinen, den Sturm überleben zu können. Anstatt uns im Felsen zu verbergen, in dem Schutz, den Gott selber für uns bereitet hat. Fels des Heils geöffnet mir. Möchte der Herr uns doch so große Gnade schenken, dass es nicht einen gibt, der sagt, ich habe beide Füße fest auf diesem Felsen stehend. Dass es nicht einen gibt, der von hier weggeht, der sagt, ich weiß, was es heißt, in Jesus meinen Schutz zu haben. Ich kenne euch nicht oder einen Großteil kenne ich nicht. Und ich weiß nicht, was Gott mit euch vorhat und was Gott in eurem Herzen wirkt, heute oder morgen. Aber es gibt nichts Größeres, als wenn Gottes Gnade in einem Menschenherzen diese Wahrheiten groß macht. Deine Stunde mag heute gekommen sein, sie mag morgen in 10 oder 20 Jahren. Ich weiß es nicht. Aber es gibt nichts Größeres und nichts Schöneres, als von dieser Freude erfasst zu werden, dass Gott uns eine Errettung geschaffen hat, dass uns einen Felsen geschaffen hat, auf den wir feststehen. Es war der Amerikaner Luke Short, der als Junge nach Amerika auswanderte und 100 Jahre alt wurde. Und Gott schenkte ihm Gnade, dass er dieses Alter mit großer Kraft noch erlebte. Und dann war dieser Mann eines Tages auf seinem Feld. Und er dachte darüber nach, über seine 100 Jahre, die er gelebt hatte auf dieser Welt. Und je länger er darüber nachdachte, desto mehr dachte er über seinen Zustand nach. Und da erinnerte er sich an eine Predigt, die er als 15-Jähriger gehört hatte. Sie fiel ihm ein, als er darüber nachdachte, über seine 100 Jahre. Und er bekehrte sich als 100-Jähriger. Gott hatte sein Wort nicht leer zurückkommen lassen. Da war ein Mensch über den Ozean gegangen und ausgewandert. Und er hatte 100 Jahre ohne Gott gelebt. Und als er auf einem Feld, seinem Feld war, musste er daran denken, was Gott zu ihm geredet hatte, über 70 Jahre vorher. Und er bekehrte sich. Möchte der Herr Gnade geben, dass nicht einer ohne diese Gnade eines Tages erfasst wird und vor dem Herrn steht, der uns die Quelle der Freude ist. Amen.